Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Mission an meinen Nachbarn. In Galater 5, Vers 14 heißt es, das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich meinen Nächsten liebe, möchte ich ihm die beste Nachricht, die auch mein Leben verändert hat, weitergeben. Wie kann ich meinen Nachbarn erreichen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde. In diesem Vierteljahr haben wir ja ein sehr praktisches Gesprächsthema. Wir beschäftigen uns damit, wie wir den Glauben durch Worte und auch durch Taten weitervermitteln können. Und heute wollen wir uns mit einer Geschichte beschäftigen, die Jesus vor langer Zeit erzählt hat. Bevor wir diese lesen, ist es mir eine Freude, auch heute wieder meine Gesprächsgäste vorzustellen. Zu meiner Rechten sitzen Josef und Sarah, zu meiner Linken Philipp und Jonathan und ich bin Carsten. Wir wollen unser Gespräch unter den Segen Gottes stellen und ich möchte jetzt zum Anfang beten. Lieber Vater im Himmel, ja, es ist anscheinend so eine einfache Frage, die damals gestellt wurde von diesem Schriftgelehrten, wer ist denn mein Nächster? Aber um ehrlich zu sein, auch heute noch, hängen wir manchmal fest und machen uns Gedanken darüber, haben manchmal ein schlechtes Gewissen und es sind so viele Aspekte, die mit hineinspielen. Ich möchte dich bitten, dass du heute in unserem Gespräch durch deinen Heiligen Geist führst, dass wir unterschiedlichste Gesichtspunkte besprechen können und damit auch zu mehr Klarheit zu diesem Thema beitragen. Herzlichen Dank, dass du jetzt nach deiner Verheißung hier bist. Im Namen Jesu. Amen.
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 So, ich darf euch gleich einladen, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Und wir befinden uns heute in Lukas Kapitel 10. Und ich lade euch erst einmal ein, die Verse 25 bis 28 zu lesen. Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung ihr habt.
Schlachter.
Elberfelder.
Ich habe die alte Lutherbibel.
Alte Luther.
Schlachter.
Wir hören mal die alte Lutherbibel. Ja, Sarah, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? In Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 28.
Gerne. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Wie stehet im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben.
Dankeschön. Jesus bekommt eine Frage gestellt, eigentlich um versucht zu werden, und er reagiert ganz weise, wie das Rabbis in der damaligen Zeit öfters getan haben, durch eine Gegenfrage. Und dann kommt eben diese Zusammenfassung der Gebote: Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr mal nachgeschaut habt, in welchem Zusammenhang das Wort Nächster im Neuen Testament vorkommt. Tatsächlich kommt es 17 Mal vor und 9 Mal davon in diesem Satz: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Prinzip wird dieses Gebot 9 Mal zitiert. Also sehr, sehr häufig. Ja, es ist eine ganz, ganz prominente Stellung im Neuen Testament. Diese Worte aus 3. Mose 19, Vers 18. Und ich möchte aber vielleicht an der Stelle 4 andere Texte mit euch lesen, die deutlich machen, was das denn bedeutet, wie wir mit unserem Nächsten liebevoll umgehen sollen. Ihr seid gerade zu viert. Ich gebe es mal an jeden von euch einen Text aus. Josef, dich würde ich mal bitten, Römer 13, Vers 10 zu lesen. Sarah, du darfst Römer 15, Vers 2 aufschlagen. Joni, Epheser 4, Vers 25. Und Philipp, du kannst Jakobus 4, Vers 12 aufschlagen. Und wir hören uns mal diese Texte nacheinander an. Römer 13, Vers 10.
Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.
Römer 15, Vers 2.
Es stelle sich ein jeglicher unter uns also, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung.
Danke. Epheser 4, Vers 25.
Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder.
Danke. Und Jakobus 4, Vers 12.
Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest?
Aus diesen Texten heraus, was bedeutet es, praktisch den Bruder, den Nächsten zu lieben?
Ich würde es vielleicht zusammenfassen, Gutes tun. Bei mir beginnt es zwar nichts Böses, bei dir heißt es Gutes und so weiter. Also das, denke ich, ist ein Aspekt, der in den vier Texten vorkommt, dem Gegenüber Gutes zu tun.
Aktiv etwas Gutes tun für den anderen. Genau.
Vor allem im Text von Philipp kommt auch heraus, dass die Nächsten untereinander auf einer gleichen Stufe stehen, dass es aber jemanden gibt, der über ihnen steht. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass eben unter den Menschen sind vor Gott einfach wirklich alle gleich, alle wertvoll, alle wert, erlöst zu werden. Aber Gott steht über allen Menschen.
Das ist ein spannender Gedanke, gerade wenn wir dann jetzt gleich weiterlesen werden und diesen Unterschied zwischen Juden und Samaritern dann eben auch im Text wahrnehmen. Ja.
Ich finde, beim Dienen ist ja immer so die Frage, okay, wie sieht es aus? Ganz praktisch. Also es ist etwas ganz Praktisches. Und wenn wir dann immer auf uns schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals sehe ich so in die Runde, in der Gemeinde oder in der Klasse so und gucke immer, was machen die anderen so und vergleiche mich. Ich fange so ein bisschen auch an, so mich zu richten oder den anderen so zu richten, positiv wie auch negativ. Und hier wird auch ganz klar dazu gesagt, hey, du bist nicht derjenige, der darüber richten soll, was der andere tut oder nicht. Also es soll auch etwas sein, das den anderen ermutigt, Gutes zu tun. Also etwas, was, wo wir sagen würden, es ist Positives, was für den anderen, etwas, was fördert. Das Miteinander, aber auch einfach den Dienst, ja, wie auch schon gesagt wurde.
Mhm. Danke.
Nee, ich lese meinen Vers immer wieder durch. Deshalb legt die Lüge ab oder alles Unwahre und dann rede am Ende Wahrheit. Ich habe mich da ganz gefragt, ist das jetzt, rede ich Wahrheit über jemand anderen, rede ich Wahrheit über mich oder vielleicht beides? Ich habe da gemerkt, dass mit Wahrheit ein Stück weit auch die Ehrlichkeit mit dazugehört. Sich eben nicht, wenn ich jetzt in einer Runde bin, entweder mich selbst auf eine Art und Weise zu verstellen, wo ich dann quasi rede, aber es ist nicht wahr, vom Bereich von wie geht es mir bis hin zu Fragen, wo ich anstehe, dann aber gleichzeitig auch dem anderen gegenüber, wenn ich sehe, oh, das wird die andere Person, wenn sie das und das in ihrem Leben weitermacht, am Ende selbst zerstören, dann nicht tatenlos daneben zu stehen, sondern dann auf eine Art und Weise, die aufbauend ist, zu sagen, ihr die Wahrheit zu sagen, und nicht einfach, hey, das wird eh alles schon gut mit deinem, weiß ich nicht, Lebensstil oder was auch immer, sondern dann zu sagen, ey, ich nehme etwas wahr und ich befürchte, dass, wenn es weitergeht, dass du irgendwo dann auf eine Art und Weise fallen wirst, die dir selbst wehtut. Ein Stück weit auch diese Wahrheit, dieses ehrliche Umgehen mit dem Nächsten und mit sich selber.
Also ganz aufrichtig mit anderen umgehen, im Bewusstsein leben, der andere steht nicht unter mir, wir sind alle auf der gleichen Ebene, dem anderen bewusst Gutes tun. Das sind alles Aspekte, die damit zusammenhängen. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Und eigentlich ist es ja beantwortet hier an der Stelle.
Vielleicht noch ein Aspekt, der interessant ist, zusammen dem, was wir schon gesprochen haben, nämlich, dass wir alle gleich sind. Das heißt, jemanden darauf hinzuweisen, wenn er aus meiner eigenen Sicht offensichtlich ein Problem hat, das bedeutet nicht, eben nicht sich über ihn zu stellen, sondern auf der gleichen Ebene bleiben, nicht von oben herab, sondern eben in geschwisterlicher Liebe, in dem wirklichen Wunsch, jemandem zu helfen, nicht zu zeigen, was ich weiß oder nicht mich über jemanden zu erheben. Das ist, glaube ich, gar nicht immer ganz einfach, weil vor allem demjenigen oder derjenige, dem man dann etwas sagt, vielleicht auch selber dazu tendiert, das als herablassend zu sehen. Aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt und auch ein spannender Aspekt, wie sage ich es, sodass es nicht falsch verstanden wird.
Wir leben alle aus der Gnade, ja, ganz, ganz wichtig, und sitzen da im selben Boot.
Ganz genau.
Eigentlich könnte die Geschichte jetzt hier oder diese Begebenheit schon zu Ende sein. Jesus sagt, richtige Antwort, mach's und alles passt. Ja, und jetzt geht es aber noch weiter hier im Lukas-Evangelium. Und wir wollen jetzt die folgenden Verse lesen in Lukas Kapitel 10, Vers 29 bis 37. Wer von euch mag das mal lesen? Gerne.
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunde und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso.
Diese Geschichte ist uns sehr gut bekannt. Und manchmal wird sie vielleicht noch deutlicher, wenn wir uns bewusst machen, wie Jesus diese Geschichte nicht erzählt. Ich lese mal eine andere Version vor dieser Geschichte. Ab Vers 31. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, jammerte es ihm im Herzen. Er hielt an, sprach ein Gebet für den leidenden Mann und warf ihm 1 Denare vor die Füße, bevor er noch etwas benommen von dem schlimmen Schicksal seinen Weg fortsetzte. Der ausgeraubte Mann erlag kurz danach seinen Verletzungen. Woher wissen wir, was andere Menschen wirklich brauchen?
Naja, dieser Priester, der kommt, wie wir ihn auch schon aus unserer bekannten Geschichte kennen, kommt vorbei, aber in dem Fall geht er auf ihn zu. Aber was er nicht macht, er geht gar nicht in ein Gespräch, er fragt gar nicht, er handelt sofort nach seinem Ermessen, was jetzt dieser verletzte, arme Mann brauchen könnte. Und sagt so auf die Art: Hier, ich gebe dir noch eine Münze, also ich gebe dir noch, also sei ja jetzt mal nicht selbstgerecht, ich gebe dir ja was von meinem Lohn oder von dem, was ich besitze, aber auf die Art, hilf dir selbst damit. So ein bisschen so, der Gerechte hilft und hilft auch doch nicht.
Er hilft und hilft doch nicht. Ja, also das gibt mir schon zu denken. Ja, und da klingeln bei mir so ein paar Glocken. Ist das nicht bei uns vielleicht auch immer wieder so, dass wir helfen, ohne wirklich zu helfen? In der echten Geschichte ist es ja so, dass Jesus sehr, sehr ausführlich beschreibt, wie der Samariter diesem Mann auch wirklich hilft. Ja, ganz genau zählt er auf, was der alles macht hier. Und was will Jesus damit sagen, dass er hier so ausführlich beschreibt, was der Samariter für diesen ausgeraubten Mann tut?
Er beschreibt im Detail, was der auch wirklich braucht. Und deshalb macht er es. Ob die miteinander reden konnten, weiß ich nicht. Vielleicht war der Mann, der Ausgeraubte, gar nicht mehr in der Lage, noch irgendetwas wahrzunehmen. Aber der Samariter hat das getan, was er, sagt man, nach bestem Wissen und Gewissen für nötig erachtete, um diesem Menschen zu helfen.
Also der hat sich schon auch ein bisschen ausgekannt. Ja? Wie mache ich das denn mit Desinfizieren, ja, in der damaligen Zeit? Ja? Wenn Jesus hier sagt, er hat da Öl und Wein auf die Wunden gegossen, ja, das hat ja einen Grund gehabt. Ja? Der hat nicht einfach irgendwas genommen, Rizinussaft oder so, ja, sondern wirklich das, was diesem Mann auch mit seinen Verletzungen hilft. Ja? Also er hat eine gewisse Kompetenz gehabt hier, dieser Samariter.
Eine gefährliche Aussage. Weil dann kann man leicht sagen, aber mir fehlt die Kompetenz, deshalb gehe ich lieber auf der anderen Seite.
Lass mal die Profis machen, gell? Genau. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit hier an der Stelle. Ne? Ja.
Manchmal ist ja sehr offensichtlich, was Menschen brauchen. Und dann kann man darauf direkt reagieren. Aber manchmal ist es eben wichtig, dass man wirklich nachfragt. Wie geht's dir? Was ist passiert? Wie kann man dir helfen? Weil dann kommt man vielleicht von selber nicht so schnell drauf. Man kennt die Hintergründe nicht. Und dann kann man wirklich auch gezielter helfen. Was beim Samariter auch rauskommt, ich glaube, er hat das nicht zum ersten Mal gemacht, Wunden zu verbinden. Ja? Und das ist, was du gesagt hast, der kannte sich da aus. Wahrscheinlich hat er das schon öfter gemacht.
Klingt so ein bisschen an, ja. Aha.
Wobei, was mir jetzt auch noch für einen Punkt kommt, du hast so gesagt, das ist gefährlich, diese Aussage, da könnten vielleicht dann manche sagen, gehen wir lieber den anderen Weg. Ja, er kannte sich vielleicht besser aus als die anderen 9 von 10 Leuten, ja. Aber er macht hier eine Art Erstversorgung und dann bringt er diesen verletzten Mann zu diesem Haus und sagt, hey, versorge ihn und wenn es noch mehr kostet, dann will ich dir das auch noch geben. Also, diese Erstversorgung, diese erste Hilfe, egal in welchem Umfang sie ist, wird, glaube ich, deutlich, wie können wir alle. Wir alle haben die Verpflichtung, wenn wir irgendwo einen Unfall sehen, müssen wir erste Hilfe, müssen zumindest dafür sorgen, dass Hilfe geholt wird, Hilfe geleistet werden kann. Und ich glaube, das ist gut zu übertragen auf unsere Gemeinde. Wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, sei es ein Jugendlicher, sei es eine alte Frau, eine alte Schwester oder sonst jemand, die erste Hilfe, dieser erste Kontakt, der kann jeder von uns herstellen. Und wenn ich mehr Hilfe brauche, so wie er, kann ich die holen.
Also ein ganz wichtiger Gedanke, ja. Der Samariter, der bindet sich diesen Mann nicht auf den Rücken, ja, und lastet sich eine Verantwortung auf, die er vielleicht selber gar nicht tragen kann, sondern er gibt ihn auch wieder ab. Ja, an jemand anderen, der vielleicht Möglichkeiten hat, ihn weiter zu versorgen, die seine eigenen Kapazitäten übersteigen. Ja.
Und überhaupt die Art und Weise, wie er da rangeht und Jesus erzählt das ja so detailreich, das erweckt so richtig den Eindruck, in dem Fall bei uns als Leser, der wir die Geschichte ja nicht hören, diese Person, dieser Samariter war bei dem Verwundeten. Da war der Fokus genau auf, wo sind die Bedürfnisse, Sarah, was du angesprochen hast. Dort war es augenscheinlich, weil da eben die Verwundungen da waren. Und da nehme ich für mich erstmal diesen Moment raus, sei bei dem anderen. Denn in der Alternativgeschichte, die du vorgelesen hast, zumindest bei dem Priester, ja, auf den ersten Blick hat er diesen Verwundeten wahrgenommen, aber irgendwie war er mehr bei sich. So, man hat nicht wahrgenommen, dass vielleicht gerade das Geistliche nicht jetzt dran ist. Jetzt braucht es die körperliche Versorgung. Was hilft es, wenn ich da ein Gebet spreche, aber er stirbt?
Ja.
Das bringt nichts, sondern dieses, ich tue ihm Gutes und danach können sich Dinge entwickeln, da entsteht Vertrauen. Und auch wie die Geschichte beschrieben wurde, deine Alternativgeschichte, so dieses, oh, das hat ihn dann geschüttelt, dann musste er sich erstmal wieder beruhigen. Da war er ein bisschen mehr bei sich, aber nicht beim anderen und hat dementsprechend dann die falsche Versorgung gewählt, die da leider nichts gebracht hat.
Ich mag da gerade einen kurzen Abschnitt noch einwerfen von Ellen White. Sie schreibt hier in Christi Gleichnisse, für ihre leiblichen Bedürfnisse muss zuerst gesorgt werden. Sie müssten gespeist, gereinigt und anständig gekleidet werden. Wenn sie die Beweise der selbstlosen Liebe sehen, wird es ihnen leichter sein, an die Liebe Christi zu glauben. Sie spricht hier von einer Reihenfolge. Spannend, ja? Zuerst ist das andere da. wie können wir jetzt unserem Nächsten nachhaltig helfen, ohne ihn oberflächlich abzuspeisen?
Mir fällt noch eine wahre Begebenheit ein, die ich selber erlebt habe. Das war vor etlichen Jahren. Ich war in einer Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde, und zur zweiten Stunde der Prediger war noch nicht hier. Und die Gemeinde hat gewartet und er war auch nicht erreichbar am Telefon. Natürlich, man hat sich begonnen, auch Sorgen zu machen. Und er ist dann eine halbe Stunde verspätet gekommen und er hat erzählt, am Weg zur Gemeinde war er Zeuge eines Unfalls. Und er ist dort geblieben und hat ähnliche Dienste geleistet wie der barmherzige Samariter. Und ich finde, er hat das richtig gemacht. Es wäre nicht im Sinne Gottes gewesen, zu sagen, ich fahre jetzt da vorbei, ich muss jetzt schnell zur Predigt. Mhm. Ja? Sondern er hat dort geholfen, wie er konnte und so wie es nötig war, bis andere gekommen sind. Und dadurch hat er sich für die Gemeinde verspätet. Und ich finde, er hat das gut gemacht.
Ja.
Und die Gemeinde hat das genau auch so aufgenommen, es war ihm niemand böse. Mhm.
Spannend, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ja. Das sind manchmal die Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen. Ja. Vielleicht auch hier von dem Priester und von dem Levit. Ja, wo liegt meine Priorität? Ja, es sind vielleicht viele Menschen. Ja, in einer Gemeinde wie Bogenhofen, ja, dann warten schon einige auf den Prediger. Und trotzdem, im Moment ist vielleicht dieser eine Mensch, ja, für den ist es lebenswichtig, dass jetzt hier einer anhält und hilft.
Vielleicht wäre es auch interessant, sich Gedanken darüber zu machen, was ging wohl diesem Priester und diesem Leviten durch den Sinn, als sie da vorbeigegangen sind? War es ihnen egal, dass da jemand liegt? Oder hatten sie den Termin im Auge, die Predigt? Oder, weil das ist ja auch für uns die Frage, was, eben wie setze ich meine Prioritäten? Ist es mir das wert, mir die Hände schmutzig zu machen? Ist es mir das wert, die Zeit aufzubringen für jemanden, der jetzt meine Hilfe braucht? Meistens sind es ja gar nicht wirklich physikalisch verletzte Menschen, sondern es gibt ja viele verschiedene Gründe. Aber wie sind meine Prioritäten wirklich gesetzt? Und passen die dann mit dem zusammen, was ich als Selbstverständlichkeit für mich selber ja eigentlich aus Gottes Wort nehme und auch sagen würde, dass ich das auch vertrete. Wo lebe ich das immer so? Ich glaube, da müssen wir alle zweimal nachdenken.
Ja, für den Priester damals natürlich, für den Fall, dass der Mann schon tot gewesen ist, hätte er sich verunreinigt und hätte seinen Dienst nicht mehr tun können. Dann fällt die Predigt aus. Ja. Das ist so ein bisschen die Situation einfach damals gewesen. Ja. Also das Risiko wäre dieser Priester eingegangen und hat sich entschieden, weiterzugehen. Ja. Sich nicht diesem Risiko der Verunreinigung auszusetzen. Ich habe noch eine andere Variante der Geschichte. Ja, ich lese mal ab Vers 33. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, um ihn zu verbinden. Auf diesen Moment hatten die Räuber nur gewartet. Sie sprangen aus ihrem Hinterhalt hervor, schlugen den Samariter nieder, raubten ihm Öl und Wein, seine Denare und sein Tier und ließen ihn neben dem ersten Mann halbtot liegen. Wann ist Hilfe gefährlich?
Die Frage. Als wir in den Staaten waren, wurden wir immer davor gewarnt, wenn jemand am Straßenrand steht, anzuhalten. Weil es einfach viel zu oft vorkommt, also wenn jemand da steht und praktisch vorgibt, Hilfe zu brauchen, weil es tatsächlich sehr oft vorkam, zur damaligen Zeit, wahrscheinlich ist es heute nicht besser, dass es eben bloß ein Scheinproblem war und es bloß darum ging, jemanden dazu zu bringen, dass er anhält und ihn dann tatsächlich auszurauben. Schwierige Zeit.
Ich denke, wir sind schon aufgerufen, für unsere persönliche Sicherheit zu sorgen. Und ich bitte Gott einfach, dass er mir wirklich hilft und mir in den entsprechenden Situationen die innere Sicherheit gibt, ob ich jetzt Hilfe leisten soll oder nicht. Ob das vielleicht zu gefährlich ist, ob das meine Möglichkeiten übersteigt. oder ob das jetzt geradezu passend ist, dass ich hier mich einmische und helfe. Also ich kann Gott nur bitten, wirklich gib mir die innere Sicherheit, in den verschiedenen Situationen richtig zu entscheiden. Es kann sein, dass es richtig ist, nicht sich einzumischen und wegzugehen. Und es kann auch richtig sein, dort zu bleiben und zu helfen. Und das kann man dann an Ort und Stelle in der Situation, denke ich, einfach nur mit der Hilfe Gottes entscheiden. Ja? Zum Beispiel, wenn die Kinder in der Schule, die sind ja oft sehr barmherzig, mitfühlend, ja. Und ich sage zu ihnen aber immer, sprecht das mit euren Eltern ab, wenn ihr Menschen helfen wollt. Wenn ihr zu Bettlern hingehen wollt. Wenn ihr euer gesamtes Taschengeld jetzt weggeben wollt. Sprecht es mit den Eltern ab. Sie haben nicht den Weitblick. Ja. Es ist schon auch wichtig, dass man Kindern das sagt und für uns als Erwachsene möge uns der liebe Gott helfen, dass wir richtig entscheiden.
Es gibt keine Patentantwort, sondern wir brauchen wirklich die Abhängigkeit von Gott. Ja? Vielleicht gibt es auch verschiedene Wege. Ja? Ich meine, wie können denn Helfer sich einerseits schützen und trotzdem helfen?
Ja.
Also mir fällt da das ein, was bei Flugreisen ja eine schöne Regelmäßigkeit vor Beginn des ganzen Fluges im Sicherheitsbriefing für die Fluggäste gemacht wird, Sicherheitsvorkehrungen, wo sind die Notausgänge, und dann gibt es eben den Klassiker, wo demonstriert wird, wo die Sauerstoffmasken aus den Deckenfächern fallen, für den Fall, dass es einen Druckverlust gibt, und die brauchst dann eben, weil du sonst aufgrund der Höhe dann ersticken würdest, und da ist eben die erste Reaktion nicht, hilft deinem Nächsten da, deinem nächsten Passagier, Mitreisenden, diese Maske aufzusetzen, sondern du ziehst sie für dich an, um dann anderen zu helfen. Das ist spannend, weil ich ein Stück weit schauen muss, dass ich, wo ich es abschätzen kann, selber stabil stehe. Und nachher versuche ich, jemanden aus irgendetwas herauszuholen, wackele aber selbst und falle dann mit hinein. Und dann ist weder ihm noch mir geholfen. Immer in Balance, aber ein Stück weit, wenn ich mich dann in eine Gefahr hineinbringe, wo ich dann selbst nicht mehr helfen kann, dann war das vielleicht dann doch nicht die richtige Balance.
Ganz genau, das ist ein gutes Beispiel, ja. Also wir merken schon, ja, das ist sehr, sehr vielschichtig, auch beim Thema Hilfe, ja. Wir dürfen auch nicht blauäugig sein, aber auch nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, ja. Viele sagen dann vielleicht grundsätzlich, ja, ich bin nicht kompetent, ja, oder es ist zu gefährlich und machen dann nichts. Das ist auch der falsche Weg, ja. Ich habe noch eine dritte Version. Jetzt haltet euch fest, ja. Wir fangen nochmal in Vers 33 an. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu, um ihn zu verbinden. Als der Verletzte bemerkt, dass sich ihm ein Samariter nahte, nahm er alle seine verbliebene Kraft zusammen und schnauzte ihn an: Von einem Samariter lasse ich mich nicht berühren. Mach bloß, dass du weiterkommst. Lieber sterbe ich, als mir von einem Samariter helfen zu lassen. So zog der Samariter unverrichteter Dinge von dann. Wie gehst du damit um, wenn du ganz genau weißt, dass deine Hilfe gebraucht wird, aber die andere Person sieht das nicht, sondern schätzt nicht wert, kritisiert vielleicht sogar und macht deine Hilfe schlecht?
Gerade wenn es jetzt nicht medizinische Notfälle sind, die das Leben oder ja, das Leben der Person direkt betreffen, also mehr in Richtung, wo meine Hilfe in Ratschlägen bestehen würde oder vielleicht in anderweitiger Hilfe, dann gerade wenn es um erwachsene Personen geht, dann muss ich an irgendeinem Punkt auch respektieren, die Person hat es ablehnen wollen, ich werde mich da nicht weiter aufdrängen. Das ist auch wieder so dieses, es wirkt für mich eher wie ein Balanceakt, wo du eigentlich ständig in Bewegung bist, abzuschätzen, wie weit kann ich gehen, wie weit sollte ich gehen und wo ist dann aber auch ein Stück weit das Recht der anderen Person, auch wenn es vielleicht hirnrissig ist, diese Hilfe abzulehnen, die dann aber sagt, ich lasse mir da nicht helfen. Das ist immer so ein Hin und Her, wo man dann versucht, die Mitte zu treffen irgendwo.
Also bei emotionalen oder bei geistlichen Bedürfnissen kommt es ja vielleicht gar nicht so selten vor, dass Menschen selber die Notwendigkeit gar nicht sehen. Ja, und wir sehen vielleicht ganz genau, der Mensch braucht dringend Hilfe, der geht vor die Hunde, aber der Mensch sieht es nicht und sagt dann einfach nein, ja, und hat den freien Willen auch. Und so schwer uns das fällt, letztendlich müssen wir das respektieren.
Ich denke, das ist das, was du jetzt da vorstellst, ist doch genau das, was uns gerade als Christen ganz, ganz häufig passiert. Wir sehen, dass Menschen Hilfe brauchen, um nicht für ewig verloren zu gehen. Weil wir sehen, dass sie nach unserem Verständnis, nach unserem Glaubensverständnis auf dem falschen Weg unterwegs sind. Ein Weg, der in die ewige Verlorenheit führt. Und wir möchten ihnen gerne helfen, aber der Gegenüber hat kein Interesse daran. Vielleicht ist das die zentrale Botschaft, die wir in diesem Gleichnis finden, dass wir eben dann nicht uns einfach nur abwenden sollen, sondern natürlich respektieren müssen, ist keine Frage. Aber respektieren und respektieren können zwei verschiedene Paar Dinge sein. Ich kann respektieren und sagen, okay, dann gehst du halt verloren, ist mir egal. Oder ich akzeptiere das zunächst, versuche mich aber dem anderen gegenüber so zu verhalten, dass er vielleicht mein Angebot überdenken kann. Oder so. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung in unserem tagtäglichen, gerade in unserem tagtäglichen Glaubensleben, so mit Menschen umzugehen, dass sie vielleicht anfangen könnten, darüber nachzudenken, was uns bewegt, Dinge zu machen, wie wir sie machen.
Selbst wenn die Person jetzt Nein sagt, ja, kann das sein, sie sagt später doch ja. Mhm. Bin ich dann noch bereit zu helfen? Ja, oder bin ich vielleicht innerlich verbittert, ja, weil ich so schroff abgelehnt worden bin und dann nicht mehr bereit dazu, diese Hilfe zu leisten? Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, Josef. Ja.
Ja, auch gerade die Tatsache, wenn wir immer wieder auf jemanden zugehen, ihm helfen wollen und jedes Mal wieder abgelehnt werden, ja, irgendwann, also bin ich ganz ehrlich, weiß nicht, vielleicht geht es euch anders, habe ich keine Lust mehr. Also ich möchte nicht mehr die Ablehnung erleben. Die Ablehnung tut weh, die Ablehnung ist nichts Schönes. Aber ich finde es so cool oder so toll, wie die Bibel uns, wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch, eigentlich immer wieder, und auch hier die Geschichte, deine Version ist ja interessant, aber auch Ellen White schreibt darüber, der Samariter wusste, dass wenn er da liegen würde, der Priester oder der Levit wäre vorbeigegangen, hätte ihm ins Gesicht gespuckt und wäre weitergegangen. Also, und trotzdem hat er sich hingegeben, hat geholfen. Und Jesus wusste auch, dass ihn viele Menschen ablehnen würden. Und trotzdem hat er das getan und das zeigt mir, es ist für mich auch etwas, ein Prozess, wo ich gehen muss, wo ich zeigen muss, okay, hey, ich habe keine Lust mehr, aber dann tue ich es vielleicht nicht tue ich ihn nicht die ganze Zeit ansprechen darauf, vielleicht lehnt er immer ab, ist okay. Aber ich lasse die Zeit einfach verstreichen, ich bete für ihn, ich tue das, was mir möglich ist und vergesse ihn nicht. Ich vergesse ihn nicht, sondern denke immer wieder an ihn und möchte ihm dabei helfen. Ich finde, das ist schon etwas Zentrales, was die Bibel uns sagt. Und das ist unser Auftrag.
Das ist auch diese bedingungslose Hilfe, wo ich mich gerade selbst gefragt habe, wie ehrlich bin ich da auch, wenn ich Menschen, und ich habe das innere Bedürfnis, die Hoffnung und das Erleben eines persönlichen Erlösers weiterzugeben. Mhm. Und wie wir es am Anfang besprochen haben, dieses den Bedürfnissen helfen und dann eben sehen, wo öffnen sich Möglichkeiten, wo geht quasi die Herzenstür auf der betreffenden Person. Wo kann ich da auf ihrem Weg zu Gott eine Hilfe sein, durch Wort oder durch Tat? Dann aber trotzdem mich zu fragen, Joni, würdest du auch der Person helfen, wenn sie dir ins Gesicht sagt, du und dein Gott können mir gestohlen bleiben? Kannst mir schon helfen, aber passt nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, da zeigt sich, will ich jetzt einfach nur den Verein, ich mach's mal ganz überspitzt, will ich nur den Verein um Mitgliederzahlen erweitern, oder will ich einer Person helfen, um ihrer Willen und nicht so, wie ich als Mensch oft Kosten Nutzen habe, ja, lohnt sich das jetzt? Also helfe ich dieser Person? Na, wird wahrscheinlich eh nichts. Na, dann helfe ich da auch nicht groß weiter. Jesus begegnet mir ja anders, dieser Samariter auch, der hilft mir. Er hofft, dass ich auf ihn reagiere, aber er hat seine Hilfe nicht abhängig von meiner Reaktion gemacht. Mhm. Hätte er das gemacht, hätte er mir nicht geholfen, weil er wusste, Ironie, der wird mein Angebot vielleicht gar nicht annehmen. Mhm. Okay. Vielleicht habe ich hier was zu lernen.
Ganz wichtiger Aspekt. Ja, ich meine, Jesus ist schon schneidend provokativ, dass er diese Geschichte mit einem Samariter erzählt. Mhm. Ja, für jüdische Ohren, man merkt das ja auch daran am Schluss, der Schriftgelehrte nimmt das Wort Samariter ja nicht in den Mund, mhm, sondern sagt ganz umständlich der, der die Barmherzigkeit in ihm tat. Ja, also Samariter, ja, das sage ich ja nicht, spreche ja nicht mal aus. Ich habe dann euch eine ganz haklige Frage. Wenn Jesus die Geschichte heute erzählen würde, wen würde er heute wählen als Samariter? Habt ihr da eine Idee?
Für mich weiß ich es gerade gar nicht, aber ich habe es selbst mal erlebt. Leute, die nicht in mein normales Umfeld passen, können zum Beispiel Ausländer sein. Ich habe es in Kassel erlebt, ich bin dort geboren und aufgewachsen. Aber dann sitze ich abends in der Straßenbahn und dann schnipst mir jemand so in mein Ohr und macht eben Kommentare über mein Äußeres. Vielleicht sehe ich nicht aus wie der typische Deutsche, den man sich vielleicht vorstellen würde, zumindest vom Aussagen her. Da habe ich mir gedacht, oh, okay, das tut richtig weh. Mhm. Also Leute, die mir vielleicht unangenehm sind. Vielleicht noch gar nicht von einem Weltbild. Das war wahrscheinlich mit einem Weltbild verbunden, dass diese Person, die hinter mir saß, ausländisch aussehende Leute nicht mochte. Aber vielleicht gerade die Leute, die nicht so in mein Weltbild passen, wo ich nicht sage, ah, habe ich kein Problem mit.
Könnte mir auch vorstellen, dass Jesus die Geschichte in unserer heutigen Zeit erzählen würde mit Menschen, die wir als Gläubige als wirklich sehr stark in Sünde gefallen betrachten würden, die wir irgendwie sehen, so als ob sie unter uns stehen. Wir stehen über ihnen und die einfach vom Lebensstil her ganz, ganz, ganz anders sind wie wir. Ja? Und da steckt für uns eben wirklich auch eine Lehre drin, dass bei Gott jeder seinen Wert hat und dass wir, wenn es möglich ist, behilflich sein sollen, dienen sollen, helfen sollen. Was man aber immer machen kann, ist vorleben. Mhm. Auch wenn man vielleicht nichts sagen kann in der Situation oder nichts tun kann, vorleben können wir immer. Mhm. Und dass wir unsere Möglichkeiten da überlegen, wo können wir helfen. Mir gefällt das auch sehr gut, als Jesus über Maria gesagt hat, lasst sie in Ruhe, sie hat getan, was sie konnte. Und niemand durfte sie kritisieren. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da können wir eben nur das tun, was wir tun können, nicht mehr. Ja. Aber wenn das das Maximum ist, was wir tun konnten mit unseren Möglichkeiten, dann gefällt es Gott. Aha. Ich habe getan, was ich konnte. Und das, glaube ich, hilft uns auch in unserem ganzen Dienst.
Sehr schönes Beispiel. Ich habe eine letzte Frage an euch und ich bitte euch, sie in einem Satz zu beantworten. Wer ist denn euer Nächster? Wie würdet ihr selber diese Frage beantworten für euch? In einem Satz.
Die Person, die mir gleich begegnet, wenn ich da rausgehe.
Jemand, der nicht in mein Denkschema X passt, sondern anders ist als ich. Ja.
Ich glaube, mein Nächster ist jeder Mensch, egal ob er ins Denkschema passt oder nicht. Anhand dieses Gleichnisses, wahrscheinlich würde man sagen, derjenige, der meine Hilfe braucht, auf alle Fälle. Und da sollte man eben nicht fragen, passt er in irgendein Schema rein oder nicht. Da geht es nur darum, was ist jetzt angesagt und handeln. Handeln ist auch wichtig.
Ich würde auch sagen, prinzipiell jeder ist unser Nächster. Mir kommt aber auch in den Sinn, im Alltag steht uns unsere Familie am nächsten. Es ist sehr wichtig, auch diese Dienstbereitschaft in der Familie zu leben, in der Verwandtschaft, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, in unserem Umfeld und darüber hinaus, dann eigentlich weitet sich das aus auf alle Menschen. Aber wenn ich denke in Familien, das sind Kinder, die sind schutzbedürftig, das sind unsere ganz, ganz Nächsten, sage ich mal, oder mein Ehepartner, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, meine Verwandten, meine Nachbarn, die direkt neben mir leben, ja, die Gemeindegeschwister und eben auch jeder, der mir sonst begegnet.
Wer ist dein Nächster? Wie geht's dir mit der Hilfe? Welche Fragen und Herausforderungen erlebst du dabei? Und inwieweit hat dich unser Gespräch zum Denken angeregt über deine eigene Hilfspraxis im Alltag? Wenn du Gedanken hast, der Fragen aufgekommen sind oder dich vielleicht auch etwas umtreibt, dann schreib es uns gerne unten in die Kommentare. Wir wollen einfach dafür beten, dass Gottes Geist uns führt und dass wir immer bereit sind, den Nächsten zu sehen und ihm dann auch die Hilfe zu geben, die er oder die sie in diesem Moment gerade braucht. Philipp, darf ich dich noch einladen, dass du mit uns betest zum Abschluss?
Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir wirklich von Herzen Danke sagen für diese Zeit, dass wir auch wieder dein Wort öffnen durften. Und auch wenn es Geschichten sind, die wir vielleicht schon so oft gehört haben, unser Nächster betrifft uns immer ganz persönlich. Und ja, ich möchte dich bitten, dass wir auch jetzt ganz besonders auch für die kommende Woche uns immer wieder die Frage stellen, wer ist mein Nächster? Auch wenn es mir vielleicht nicht immer die Antwort auf der Zunge liegt, sondern wenn ich vielleicht tiefer nachdenken muss. Herr, lass uns diesen Menschen dienen, dass ich ihnen helfen will, so wie du uns jeden Tag aufs Neue hilfst. Dafür möchte ich dich bitten und dir danken. In deinem Namen. Amen.
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 Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.